Das Radio.
Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute sehr. Ich darf heute den Samariterbund Wien bei unserem Podcast begrüßen. Für den Samariterbund Wien haben wir heute die Frau Präsidentin Dr. Susanne Trabalek hier und den Geschäftsführer, den Magister Oliver Löhlein. Herzlichen Dank für eure Zeit.
Ja, wir danken auch für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein bei euch.
Wir freuen uns. Ja, darf vielleicht gleich mal beginnen. Für alle, die euch noch nicht kennen, liebe Susanne, würdest du dich vielleicht mal vorstellen, vielleicht ein bisschen was aus deiner Geschichte?
Ja, ich habe bereits vor vielen, vielen Jahren promoviert, habe eine Ausbildung zum Allgemeinmediziner und zur Internistin gemacht. Dann habe ich mich fortgebildet, bin auch noch Geriaterin, habe 40 Jahre beim KV, jetzigen WIGEF, gearbeitet, dort vor allem auch den Krisen- und Katastrophenmanagement aufgebaut, etwas, was mich auch sehr fasziniert hat. Ich habe die Euro 2007 begleitet, also das war ein Erlebnis, ist schon länger her. Wenn wir schauen, da war man noch ein bisschen besser im Fußball, denke ich mal, aber gut, nicht mehr so. Und ich habe dann Pflegewohnheime geleitet der Stadt Wien, also unterschiedliche Aufgaben wahrgehabt. Und was mich besonders gefreut hat, dass ich dann auch noch beim Arbeiter-Samariter-Bund weitergemacht habe und auch in der Pandemie ein großes Erlebnis für uns mich voll einsetzen konnte. Das war der schönste Spaß für mich, und das kann man schwer mit der Sache sagen, aber trotzdem Freude und Spaß, hier in der Pandemie weiterarbeiten zu können und was Positives zu leisten mit dem Samariter-Bund. Und wir haben hier wirklich viele tolle Abenteuer erlebt.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. 40 Jahre im WIGEF, im KAV, sammelt man auch ganz schön viele Erfahrungen, die du natürlich beim Samariterbund auch gut einsetzen kannst.
Das ist richtig. Also auch der Unterschied zwischen Stadt Wien und einer NGO ist unterschiedlich, aber es sind beide Welten miteinander vereinbar, wobei halt eine NGO hier viel im Arbeiten freier ist und halt sehr, sehr sozial ist. Vor allem der Samariterbund Wien, darum habe ich mich auch für ihn entschieden, weil wir nicht nur im Rettungswesen toll sind, sondern weil wir auch im Sozialen sehr viel leisten. Und das ist, da fühle ich mich einfach wohl, dass ich jetzt sicher noch meine 10, 15 Jahre machen kann.
Toll, super. Oliver, kommen wir zu dir. Wie lange bist du schon beim Samariterbund? Wie bist du zu der Funktion gekommen?
Ist schon sehr lange, sind jetzt 26 Jahre. Vielleicht als Hintergrund, der Samariterbund ist ja föderaler Verein, Bundesverband, Landesverbände. Und der Landesverband Wien wurde im Jahr 2000 gegründet und ich bin auch im Jahr 2000 dazugestoßen. Der damalige Präsident, der war das sehr lange, 20 Jahre, ist der Dr. Siegfried Selitsch, der auch damals Generaldirektor der Wiener Städtischen war. Und das war natürlich sehr spannend, weil er auch mit seinem internationalen Erfahrung und seinem beruflichen Background viel Weitblick hatte und auch die Möglichkeit gab, dass wir uns in Wien toll entwickeln konnten. Wir haben eben in diesen Jahren, also wir haben auch die Euro als Rettungsorganisation natürlich erleben dürfen und das war sehr, sehr spannend. Aber wir haben in dieser Zeit auch im Sozialbereich vor allem unsere Dienstleistungen deutlich ausbauen können. Also wir haben die mobile Pflege, die gab es schon im Jahr 2000, aber noch sehr klein. Da sind wir mittlerweile bei 300 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen.
Wow.
Und wir haben ab dem Jahr 2004 begonnen in der Flüchtlingshilfe und dann auch in der Wohnungslosenhilfe sind wir von der Stadt gefragt worden, ob wir eben auch mit unterstützen können. Und mittlerweile sind wir dort auch bei 300 Mitarbeitern, Hauptamtlichen. Und daher ist das jetzt in Wien natürlich eine tolle große Organisation, wo wir eben schon seit langem sagen, das ist eine Gesundheits-, Sozial- und Rettungsorganisation. Ja. Und das decken nur wenige andere ab.
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Leistungsspektrum, was ihr da natürlich abbildet. Sehr schwer interessant. Im Jahr 2000 hat es schon eine Hauskrankenpflege gegeben, sozusagen.
Ja, ja, in Wien natürlich sowieso, aber der Samariterbund hatte kurz davor mit dem begonnen. Und wie gesagt, jetzt mittlerweile sind wir, oder schon seit längerem, ein etablierter Partner von der Stadt Wien in dem Bereich.
Wow. Gibt es eine besondere Anekdote aus diesen letzten 26 Jahren?
Naja, sagen wir es mal so, wir haben dann immer gedacht, jetzt kann es nicht mehr gedoppt werden.
Ja.
Also beispielsweise war natürlich die Euro war ein tolles Erlebnis, aber durch und durch positiv. Der Flüchtlingseinsatz 2015 war schon sehr, sehr herausfordernd und hat bei uns in der Organisation auch alles auf den Kopf gestellt. Mhm. Und wir dachten dann, okay, das ist jetzt mal für längere Zeit das Highlight gewesen. Und dann kam die Pandemie.
Yeah.
Und wie wir dann das große Notquartier in der Messe Wien mit für 3000 Betten betreuen durften, das war natürlich schon eine unglaubliche Erlebnisse, unglaubliche Eindrücke. Das wird ja heute vielleicht vergessen, aber damals am Anfang der Pandemie unter den Eindrücken Norditalien, wo wirklich auch viele hauptamtliche Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich gestorben sind, war das schon eine Herausforderung, wo wir wirklich mit vielen Ängsten auch hineingegangen sind.
Naja,
also es war damals eigentlich die Prognose, das kann auch bedeuten, dass Mitarbeiter das nicht überleben. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe sowas noch nicht erlebt. Die Susanne war glücklicherweise sofort, okay, das machen wir.
Mhm.
Und hat mit ihrer langjährigen Erfahrung auch da sofort gesagt, ja, und wenn die Spitäler nicht mehr können, dann werden wir die Patienten bei uns mit allem, was dazugehört, versorgen. Also schon eine wirklich besondere Situation.
Also ich kann mich auch erinnern, das war immer nächtelange Telefonate, wenn ich erinnern. Also war eigentlich auch unser Stadtrat, ist ein Abendtelefonierer.
Ja.
Ich kann mich erinnern, der Oliver mich um, was ich, 22 Uhr, 23 Uhr angerufen hat. Er sagt, du, jetzt soll man das Ganze übernehmen, was sagst du denn dazu? Ich sage, mach mal. Ja. Du, der Stadtrat wird dich noch anrufen, dann war es dann nach 24 Uhr. Also ich glaube, die Telefonzeiten, die wir damals verbracht haben, waren endlos. Und wir haben uns aber auch noch persönlich gesehen. Also wir waren, glaube ich, dann mehr zusammen, als wir letztendlich zu Hause waren. Ja, also
ja, für viele ist ja die Pandemie so abgespeichert, eine Zeit der Ruhe und man verlässt die Wohnung nicht.
Ja.
Und wir waren nur unterwegs.
Ja.
Tag und Nacht gearbeitet, 7 Tage die Woche, immer irgendwo. Also ich habe es ganz anders erlebt als eigentlich auch in meinem persönlichen Umkreis andere Menschen.
Ja, das stimmt. War aber auch vorteilhaft für viele von uns. Also ich muss ehrlich sagen, das war mein Pensionsantritt beim WIGEF, also damals noch KAV. Und ich bin in kein Pensionsloch gefallen. Ich durfte weiterarbeiten. Und ich muss sagen, das war gar nicht. Also es war eine tragische Situation und eine sehr Situation, wo man nie gewusst hat, wie wird das allalong ausgehen. Aber für mich persönlich, ich durfte weiterarbeiten und ich gebe ehrlich zu, ich habe das schon noch genossen. Vor allem der Zusammenhalt innerhalb einer NGO des Samariterbundes, diesen Zusammenhalt in dieser Form habe ich dann eigentlich in den 40 Jahren noch nicht erlebt haben, wo ich gesagt habe, du, ich brauche was. Ja, komm schon. Und schon ist er losgefahren und losgerast, wie auch immer, und war bereit.
Ja.
Das ist eine Zeit, also da hat man schon den Einsatz unserer Mitarbeiterinnen gesehen, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Also die haben auch fast bei uns schon übernachtet.
Ja, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann damit leben sozusagen, weil wir auf der anderen Seite waren, als Lieferant, Partner und Wegbegleiter. Ich sage, 6 Tage die Woche haben wir es auch geschafft, auch bis spät in die Nacht, versucht alle Kundenanliegen in irgendeiner Art und Weise zu befriedigen, und es war absolut keine leichte Zeit für uns alle. Ihr wollt jetzt den besten Schutz natürlich euren Mitarbeitern bieten, wir wollten das Beste liefern, solange wir halt Ware auch gehabt haben und diese auch dann noch qualitativ in Ordnung war. Auch das muss man ja sagen, es war wirklich eine herausfordernde Zeit für uns alle, und Gott sei Dank ist es nicht so eingetreten wie in Italien bei uns, und das ist, glaube ich, so,
ja, sind
auch
wir
wirklich
immer froh,
ganz happy darüber. So ist es. Haben wir ein bisschen auch schon über das Leistungsspektrum vom Samariterbund gesprochen. Es ist ja nicht nur Rettungsdienst, wo wir natürlich sehr, sehr stark mit euch auch arbeiten dürfen. Vielleicht kann man das ein bisschen auch in Zahlen fassen. Wie groß ist der Samariterbund Wien?
Ja, also wir, eben schon wie vorher vom, so angedeutet, wir betreuen, unterstützen in Wohnungen. Mittlerweile bieten wir 900 Wohnplätze an für Menschen, die eben in prekären Lebenslagen waren. Wir bieten auch Dinge an, wo die meisten gar nicht wissen, dass wir da überhaupt tätig sind. Also beispielsweise, wir haben ein Internetcafé für Menschen, die von Armut betroffen sind. Warum? Weil es ja auch einen Digital Gap gibt, also Menschen, die beispielsweise die Wohnung verlieren oder die den Arbeitsplatz verlieren, in eine Abwärtsspirale geraten, haben dann oft auch das Thema, dass sie keinen Zugang zu Computer haben, keine Mailadresse mehr haben. Und wie soll es einem wieder gelingen, ins Arbeitsleben einzusteigen, wenn man keinen Zugang zur digitalen Welt hat, wo heute alles sich dort abspielt? Das ist zum Beispiel eine Einrichtung, wo wir Menschen anbieten, bei uns auch sich wieder bewerben zu können, Umgang mit E-Mail, mit Browser, all das, was für uns selbstverständlich ist, ist nicht für alle selbstverständlich.
Yeah.
Wir haben zum Beispiel aber auch Lerneinrichtungen, wo wir pro Standort 40 Kindern, die von Armut betroffen sind, kostenlos Nachhilfe geben, für Schularbeiten vorbereiten, Tests mit ihnen vorbereiten.
Cool.
Das machen wir seit über 10 Jahren. Wir haben viele mittlerweile schon junge Erwachsene, die bei uns in den Lerneinrichtungen unterstützt wurden und die es sogar geschafft haben, jetzt zu studieren.
Wow.
Also da sind wir wirklich stolz darauf. Also das ist einfach ein breites Spektrum, wo wir tätig sind. Wir haben ja auch 10 Bezirksgruppen. Da geht es von Therapiebegleithunden, Übersuchhunde, wir haben eine Wasserrettungseinheit, wir haben eine Samariterjugend. Also es ist wirklich ein breites Spektrum. In den letzten Jahren war natürlich auch immer wieder die Flüchtlingshilfe etwas, wo wir sehr gefordert waren, wo wir zu Spitzenzeiten 2000 Menschen gleichzeitig in Einrichtungen versorgt haben. Das klingt jetzt so, als wenn das vielleicht nicht so spektakulär wäre, aber da geht es von allen Hygieneartikeln über die Verpflegung. Man hat Menschen, die sind krank, die brauchen ihre Therapien. Es geht um diverse Familienkonstellationen.
Ja.
Also das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und in der Pflege beispielsweise, also wir sind in der mobilen Pflege, aber wir betreiben auch 5 Seniorenwohngemeinschaften.
Mhm.
Das heißt, da haben wir beispielsweise Wohnungen angemietet, wo um die zwischen 5 und 8 Menschen bei uns in einer Wohngemeinschaft wohnen, wo es sehr stark uns darum geht, auch das Thema Einsamkeit zu bekämpfen. Vielleicht magst du da auch.
Also ich denke gerade, also auch als gelernter Geriater ist es mir ganz wichtig, dass wir uns auch sozusagen von jung bis alt um alles kümmern. Mhm. Einerseits die Jugend, wenn die gut lernt, gut Ernährung hat, das versuche ich dann auch beizubringen, hier einen guten Start haben. Auf der anderen Seite die älteren Menschen dieser Stadt, für die man ja im Prinzip viel für uns getan hat, die Möglichkeit bieten, so zu leben, wie sie es gerne möchten. Es gibt in Wien sehr, sehr viele Angebote. Wir haben diese herrliche Lücke, wo du sagst, ich habe ein eigenes Zimmer mit Bad- und WC-Einrichtung, was ganz wichtig ist. Aber ich habe Gemeinschaftsräume, also gegen die Vereinsamung arbeiten.
Okay. Mhm.
Und ich glaube auch durch dieses breite Spektrum, das wir haben, haben wir auch sehr viele Möglichkeiten, Leute, die bei uns ehrenamtlich, aber auch beruflich mitarbeiten wollen, die haben ein breites Feld. Und wir sehen es auch wirklich von Pensionisten, die dann gern im Lernleber aushelfen.
Mhm.
Der Nächste möchte gern beim Verkauf dabei sein. Also du musst nicht unbedingt ausgebildete Sanitäterin, Sanitäter sein oder Arzt sein, der bei uns arbeitet, sondern wir können dann einfach viel abdecken. Und wir sehen auch, dass wir ein Glück haben, dass sich viele bei uns melden. Und was ich immer wahnsinnig stolz bin, wenn irgendjemand zu mir sagt, unsere Sanitäterin und Sanitäter sagt, du bist ja jetzt die Präsidentin vom ASB, sage ich, ja. Du, deine Leute so freundlich und nett wie die alle sind, da könntest du schon stolz drauf sein. Und bin ich auch, weil ich denke normalerweise, also es gibt auch, ich habe noch Zeiten erlebt in meiner Laufbahn mit den kranken Sanitätern, so also der Trage so daher, Patienten, Psofen ist auch, also das haben wir alle erlebt. Und unsere Leute wirklich mit viel Freude kommen und auch wirklich sehen, dass viele Junge sich auch im Sozialen betätigen wollen. Ich glaube, zwischen den medizinischen Teil der Rettung und Krankentransporte ganz, ganz wichtig ist. froh sind, dass wir es in dieser Form noch erhalten können. Andere Länder haben Schwierigkeiten. Auch der große soziale Bereich, dass du das miteinander verflechten kannst und dass auch wirklich immer froh bin, dass sehr alte, ich bin selber 70, ich darf das sagen, dass sehr alte, aber auch sehr junge bei uns mitarbeiten wollen und gerne tun. Und das macht diese berühmte Samariterfamilie aus. Ich sage immer, wir sind eine NGO, aber wir sind eine große Familie. Wir sind per Du, wir winken uns, wenn ein Auto von uns vorbeifährt. Ich fahre also mit dem Dienstauto, winke, ich winke mit dem Privatauto auch. Die wissen dann wahrscheinlich alle nicht, wer das ist, aber genau. Es macht nichts, ich winke. Und das, glaube ich, zeichnet uns wirklich sehr auf, auch in dem Leistungsspektrum, was wir wirklich breit haben, auch sehr stolz bin, dass wir noch so viele Leute finden, muss man ganz offen sagen. Wir können nie genug haben.
Es zieht ganz unterschiedliche Menschen an. Also beispielsweise jetzt einen Ambulanzdienst, wenn man jetzt nochmal Europameisterschaft oder Donauinselfest, da ist natürlich ganz viel los, ganz viele Menschen. Wir freuen uns jetzt und hoffen, dass wir den Song Contest auch betreuen werden. Das ist natürlich für die jungen Ehrenamtlichen ein besonderes Erlebnis, da dabei sein zu können. Und dann, wir haben auch 5 Sozialmärkte in Wien, wo wir eben Menschen, die von Armut betroffen sind, Lebensmittel um 2/3 günstiger hergeben. Das zieht ganz andere Ehrenamtliche an, aber bietet einfach die Möglichkeit, auch ganz unterschiedliche Erfahrungen innerhalb der Organisation sammeln zu können. Und uns ist es wichtig, in dieser Breite auch ein verlässlicher Partner für die Stadt zu sein und für die Menschen da zu sein. Und wenn eben auch besondere Ereignisse sind, eine besondere Krise wie die Pandemie, dann helfen all diese Menschen zusammen.
Was mir da noch einfällt, auf das ich auch sehr stolz bin, das kam aus einer spontanen Idee von 3-4 Jahren, also alle waren gesagt, sag einmal, eigentlich sollten wir vielleicht überlegen, ob die Leute nicht auch einmal zu Mittag gerne ein warmes Essen hätten, um ein Bedarf ist, war unser Suppentopf. Da haben wir, glaube ich, angefangen mit 100 Mahlzeiten. Jetzt sind wir pro Tag bei 300 bis 400, die wir in den Sozialmärkten austeilen. Und wir haben ein Angebot, dass Firmen sozusagen bei uns kochen können. Also sozusagen für die Firma ein Gewinn, miteinander was zu tun.
Genau, Teambuilding.
Wir haben einen sehr tollen Koch. Nicht sonst, also jedes Mal, wenn ich hinkomme, das riecht dort so gut, kriege ich so einen Hunger, ich kann es gar nicht schüttern. Aber was das Wichtige ist, die kochen nicht nur, die müssen, also es ist im Paket drin, die teilen das auch aus. Und ich denke, für viele, die gut situierte Posten in Firmen haben, zu sehen, dass es tatsächlich eine Form von Armut gibt oder dass es die einzige warme Mahlzeit ist, die manche Leute bekommen, das bildet dich auch fort. Dir bietet etwas an, dass du mal einen Blick in eine Szene bekommst. Zum Beispiel in Meidling ist es der Sozialmarkt, einen klassischen Wiener Gemeindebau aus den 30er Jahren, dass du mal siehst, wie schaut denn das aus, was wir oft gar nicht so wahrnehmen.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, aus dieses Angebot zu machen, um zwischen Teambuilding und auf der anderen Seite zu erleben, dass es tatsächlich Leute gibt, die mit den Schüssel kommen und sich freuen, einmal am Tag was Warmes zu haben. Also das passt auch noch in unser Paket hinein. Ja. Und es wird eigentlich ein bisschen fast beim Kochen ausgebucht. Sind wir sehr stolz drauf.
Toll. Nein, Gratulation. Also auch mir war jetzt nicht jeder Leistungsbereich und wir haben sicherlich noch etwas vergessen.
Garantiert.
Nicht bekannt, sondern für uns als Kollegen ist es natürlich immer schön, das Blaulicht zu sehen und die Autos. Und auch die startet sie ja toll aus und den Sanitätern und Notfallsanitätern immer wirklich hier auch neueste Medizintechnik zu bieten und Equipment und tolle Defis. Dankeschön. Wollen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken? Und jetzt ist die Zukunft nicht unbedingt budgetärer Rahmen in Österreich. Wir wissen alle, wie der budgetäre Rahmen derzeit ist, rosig. Aber was könnt ihr euch noch vorstellen? Was kommt hier noch auf uns zu? Ihr habt ja jetzt ja natürlich auch eure Pläne und wisst ungefähr, wo gehen gesellschaftliche Aufträge hin? Wie wird sich das wandeln? Digitalisierung, Verarmung von Leuten auch, immer weniger soziale Kontakte, die ihr eh schon versucht, natürlich aufzufangen mit Internetcafés oder anderen Einrichtungen. Aber was kann dann noch kommen? Und gehen wir mal davon aus, das Budget ist massig da.
Ich glaube einfach, wir erleben gerade eine fundamentale gesellschaftlichen Umbruchszeit. Ja. Wir haben in Europa einen Krieg. Ja. Der Ukraine-Krieg geht jetzt seit 2022. Der hat schon ganz viel geändert, auch in unseren Köpfen, weil uns beispielsweise bewusst ist, so wie es vielleicht noch vor der Pandemie war, keiner braucht ein großes Lager, alles wird just in time bestellt. Das hat sich als Fehler herausgestellt. Es ist wichtig, gerade als Einrichtung, als Rettungsorganisation, die zur kritischen Infrastruktur gehört, wirklich auch die wichtigen Materialien lagern zu haben, weil wenn die Krise da ist, bekommt man einfach vieles nicht mehr. Und da ist natürlich Colossal für uns ein wichtiger Partner. Und man sieht natürlich auch, dass jetzt über den großen Teich in den USA das geopolitisch ein Kräftemessen von verschiedenen Großmächten im Gang ist und Europa da sehr unter Druck ist. Und das spüren wir auch in Österreich, das spüren wir sehr stark im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich, wo gespart wird. Mhm. Umso wichtiger ist es, dass wir innovativ sind. Mhm. Es ist extrem wichtig, dass wir immer wieder auch unter Einsatz von Technik versuchen, unsere Arbeitsprozesse immer wieder durchzuleuchten, sind die optimal aufgestellt. Da ist uns in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelungen. Wir haben ganz viele sehr ambitionierte Kolleginnen, die tagtäglich hier auch zeigen, was alles möglich ist. Wir haben schon sehr vieles digitalisiert und optimiert, und diesen Prozess muss man, gerade wenn der finanzielle Druck noch größer ist, dort wo es geht, auch voranzutreiben. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, es muss sich die Republik überlegen, in welchen Bereichen kann ich sparen und wo kann ich nicht sparen. Mhm. Und wo trifft es dann die Ärmsten der Ärmsten, und was löse ich damit eigentlich für unbeabsichtigte Folgeschäden aus? Ja. Also da sind wir sicherlich in vielen Bereichen schon an einem sehr, sehr kritischen Punkt.
Okay. Ja, das, wie gesagt, wir arbeiten ja wirklich eng zusammen. Viele Ideen werden wirklich unter Umständen Telefonaten oder bei Autofahrten von uns gefunden. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sich ständig mit den neuen Techniken auseinandersetzt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite legen wir trotzdem sehr viel Wert, dass wir miteinander noch reden, weil ich denke, auch das, was im Teile des Soziallebens wichtig ist, dass ich mit Menschen reden kann, haben wir durch die Pandemie bedingt leider etwas verloren. Und natürlich der wirtschaftliche Druck, der kommt. Und da spürst du es wirklich, eben bei den Sozialmärkten sieht man es ganz extrem, dass dann halt immer mehr auch Familien kommen mit Kleinkindern, oder wenn wir unsere Weihnachts- und Osteraktionen machen mit kleinen Geschenken. Früher sind vielleicht 50 Leute mit Kindern gekommen, jetzt haben wir eine Schlange von 100 bis 200 Menschen. Ja. Einfach, es geht um kleine Geschenke. Und einfach, da siehst du, dass man wirklich überlegen muss, dass das eine Aufgabe teilweise der NGOs sind. Ja, aber natürlich muss auch der Staat sich überlegen, was er uns unter Unterstützung gibt, weil es hilft gar nichts, wenn wir das machen, aber es kostet uns ja auch ein Geld.
Genau.
Das wächst leider nicht von oben. Wir kriegen natürlich Spenden, das ist richtig, aber eigentlich bräuchten wir auch vom Staat mehr Unterstützung, sowohl im Rettungswesen, und da könnte man so Stunden unterhalten, was hier alles für Problematiken auftreten, dass du sagst, es wird auf Telemedizin umgestiegen. Ja, wie weit ist das aber auch rechtlich vertretbar? Also ich könnte es einen Vortrag halten, ich mache es nicht. Es gibt so viele Herausforderungen, wo ich mir denke, ist es finanziell leistbar, der Staat müsste zuschießen, aber bitte verliert dabei nicht die Menschlichkeit.
Ja.
Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor für mich persönlich, nach so vielen Jahren die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Das schätze ich halt auch bei uns, also beim ASB, dass wir noch menschlich sind, auch miteinander streiten, ist kein Problem. Da wird es halt ein bisschen laut, ist auch okay, aber nachher geht man auf einen Kaffee miteinander, genau, oder auf was anderes. Und ich glaube, das ist entscheidend, diesen Zusammenhalt dann auch an die Menschen, die da draußen nicht so gut gehen, weiterzugeben.
Ja, ja, eindeutig. Ich habe da noch eine spezielle Frage. Das letzte Mal, wo ich bei einer in der Billa-Kraftwerk war, glaube ich, da habe ich einen Haufen E-Scooter gesehen. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist eine, schnell beantwortet, hat zwei Aspekte. Geht es einerseits um Umweltschutz, Nachhaltigkeit, ja, aber auch für die Mitarbeiterinnen, es aus pragmatischen Gründen einfacher zu machen. Wir haben einige Standorte, die sind durchaus vor allem in den frühen Morgenstunden, und der Rettungsdienst beginnt ja schon sehr zeitig, mit den Öffis dann nicht so einfach zu erreichen, und wir haben dann einigen Mitarbeitern angeboten, dass sie bei uns entweder ein Elektrorad oder eben einen E-Scooter auch verwenden können. Und das hat sich sehr bewährt. Mittlerweile ist es eigentlich ausschließlich Elektroräder.
Okay.
Und die jungen Leute, und aber auch durchaus Ältere, greifen darauf gerne zurück und können so schlicht und ergreifend auch ganz früh am Morgen sehr gut erreichen.
Toll.
Gesund ist es auch, weil trotzdem kannst du bis an der Luft ein bisschen, musst was dazu machen. Ja. Und ich glaube, jetzt nach der Pandemie ist ein bisschen mehr Bewegung für alle vielleicht sinnvoll, wenn wir so ein bisschen Bauchkotetos alle geworden sind. Da sind wir ein bisschen gesessen und das war einfach so. Und ich glaube, wieder raus, Bewegung machen, sei es mit einem E-Scooter, muss man schon ein bisschen mitreten.
Ja, beim Elektrorad.
Elektrorad, muss ein bisschen, radeln. Und ich glaube, dass das wirklich und im Sinne der Umwelt, ich glaube, wenn man nicht bald alle, also es ist eh schon 10 nach 12, nicht mehr 5 nach 12, wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir mit dieser Umwelt umgehen. Ich sehe es bei meiner Familie, also mein Sohn ist Risikoforscher, ist Physiker, der mal grauenhaftes Szenario. Nein, ich sage mir schon die Wahrheit, das ist aber, er sagt, wir müssen jetzt was tun und es geht eigentlich um unsere Kinder. Also ich bin schon alt, ich kann sagen, die 20, 30 Jahre, das packe ich noch, Umwelt hin, Umwelt her, aber es geht um unsere Kinder, unsere Enkelkinder, weil ich möchte ihnen schon noch am Baum zeigen können oder hinter ein bisschen an Schnee. Ich sehe gerade so wunderbar auf dem Schneeberg, dass es Schnee auch noch gibt. Und ich, das sind auch eine Beiträge. Wir versuchen auch hier in allen Bereichen mehr Beiträge auch zu liefern. Es gibt da schon viel.
Ganz eine tolle Initiative. Also ich bin ja schwer begeistert, dass man den Kolleginnen und Kollegen da was in die Hand gibt, wo man sagt, du musst nicht warten an den überfüllten BIM oder U-Bahn, sondern ab auf dein Rad, bewegst dich auch noch, ein bisschen strampeln und dann bist du an deinem Arbeitsplatz. Ja, abschließend vielleicht, was motiviert dich, liebe Susanne, jeden Tag?
Also ich bin Gott sei Dank rein ehrenamtlich tätig. Ich muss nicht irgendwo fast täglich telefonieren. Also wir haben immer einen regen Austausch. Es ist einerseits, ich bin sehr gern sozial tätig. Ich bin sozial aufgewachsen. Ich sehe einfach gern die Ergebnisse. Ich bin auch immer wieder auf den Sozialweg. Ich bin ja kunterbunt unterwegs. Einfach die Freude, Menschen zu helfen, das klingt ein bisschen banal, aber es ist tatsächlich so. Ich freue mich dann, wenn ich sehe, dass die, dass sich da was bewegen, was machen kann. Aber es hält mich auch jung. Wenn du viel mit jungen Menschen zusammenarbeitest, wenn meine Söhne sind inzwischen und Schwiegertöchter sind auch schon über 40, also kann ich jetzt nicht mehr als ganz jung nehmen, aber mit jungen Leuten arbeiten, es wandelt dein eigenes Selbstbild, du wirst langsam, kommst doch drauf, was die Jugend ein bisschen anders ist und kannst dich auf das anpassen, was ich ganz, ganz wichtig finde und auch die Gemeinschaft zum Samariterbund. Es ist einfach, ich kann es nur sagen, ich habe mich noch mein Leben lang nie so wohl gefühlt und der netteste Satz hat meine beste Freundin zu mir gesagt, oder ehemalige Pressesprecher gesagt, was, das hast du jetzt verdient, dass du am Samariterbund bist. Schöner, das kann man, glaube ich, nicht
schön,
sagen.
Schön. Oliver, wie geht's dir da?
Ja, glücklicherweise musste ich mir noch nie die Motivationsfrage stellen.
Super.
Weil es einfach total schön ist, beim Samariterbund sein zu können. Wir haben, glaube ich, wirklich ganz viele interessante Menschen in unseren Reihen, die eben mit extrem hohem Engagement Tag für Tag sich für andere Menschen einsetzen, die spannende Ideen haben, Lösungsvorschläge einbringen. Und dieser Team Spirit ist einfach Tag für Tag etwas, was einem auch trägt. Und so ist es uns gelungen, in den letzten Jahrzehnten auch alle Herausforderungen meistern zu können. Und auch wenn jetzt die Situation finanziell in Österreich schwierig ist, glaube ich, dass wir da gemeinsam auch das meistern werden und weiterhin für die Menschen Tag für Tag da sein werden können.
Ja, herzlichen Dank an euch beide für das kurzweilige Podcast, für den kurzweiligen Podcast. Wünsche euch natürlich alles erdenklich Gute. Danke für die Zeit.
Danke, dass wir da sein durften. Wir haben hier einen sehr netten Partner und sind auch froh, dass wir euch haben.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank, war sehr interessant.
Ja, und wenn euch auch diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörer, dann bitte abonniert doch unseren Podcast oder folgt uns auf Instagram. Das habe ich jetzt auch übrigens persönlicher Natur, Facebook, LinkedIn und TikTok, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.